Wir haben letztes Mal die Geschichte von Nehemia angefangen. Und wir wollen dort einfach weiterfahren. Und damit wir wirklich auch dort weiterfahren können, gibt es eine Kurzzusammenfassung immer. Und denkt immer noch daran, um was es wirklich geht. Die Geschichte von Nehemia ist für mich die Geschichte von der Wiederherstellung. Die Geschichte von der Wiederherstellung. Und Nehemia zeigt es so gut auf, wie das geht, dass wir extrem viel lernen von ihm. Für unser eigenes Leben und für das Leben von anderen Menschen, wenn wir wirklich im Wiederherstellungsbusiness vom Reich Gottes dabei sein wollen. Und dann haben wir ein erfülltes Leben. Nur so eine kleine Klammer bemerkt zu dem von vorhin. Das passt extrem gut zusammen nachher. Ja. Vielleicht ganz kurz noch ein Bild, wie Jerusalem grob aussieht zur damaligen Zeit, dass wir uns ein bisschen etwas vorstellen können. So hat es jemand ausgesehen. Jetzt könnte ich wieder gumpen. Mache es aber jetzt trotzdem nicht. Der Unterteil ist die ursprüngliche Stadt und oben dran ist der Tempelberg, der hat David dann erweitert mit dem Salomo zusammen. Und die Stadtmauern, die waren völlig zu Hutus und zu Fetzen gewesen. Und Nehemia war zu Babylon gewesen, unter dem König Artaxerxes und hat dort eine vertrauensvolle Aufgabe als Mundschenk und Berater gehabt. Und hat ein Anliegen gehabt für sein Volk. Und nachher sind ein paar zurückgekommen, von Jerusalem, wieder auf Babylon, wieder in die Festung Susa dort, wo er war. Und er hat gefragt, ja, wie geht's? Und er hat ein Anliegen gehabt. Er hat wirklich ein Anliegen gehabt. Und aufgrund von diesem Anliegen hat er nachher wirklich angefangen, richtig grosse Pläne zu schmieden. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, wie das gegangen ist am Anfang, wie er dort vorgegangen ist. Und er hat wirklich gebetet, lang gebetet, 4 Monate war es. Ich habe kurz nachgeschaut, wie die 2 unterschiedlichen Monate sind. Sie sind schön beschrieben, im Kapitel 1 steht der 1. Monat, Kislev, und im 2. Kapitel steht der Nisan, das sind 4 Monate Unterschied. Das hat er 120 Tage lang hat er gebetet, darüber nachgedacht und studiert und sich überlegt, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das und was brauche ich, für das ich wirklich den Plan, den der Herr mir jetzt auf Herz gegeben hat, kann umsetzen. Das heisst, wenn wir im Reich Gottes etwas bewegen wollen, dann geht es nur wirklich dann fruchtbar, wenn wir über das Beten und darüber nachdenken, mit dem Herr das Ganze planen. Beim Herr gibt es keine Schnellschüsse. Quick and dirty geht bei ihm nicht. Sondern bei ihm braucht es einfach Zeit. Und er hat immer einen entsprechenden Zeitpunkt, der gut ist von dem her. Und wir haben ganz am Schluss gelesen, wie er dann auch gebetet hat zum Herr. Und er am Schluss sagt, Vers 11 vom 1. Kapitel, ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes, auf das Gebet deiner Knechte von Herzen deinen Namen früchten und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Und lass es deinem Knecht heute gelingen. 4 Monate später war nicht das heute. Und jetzt möchte ich den Abschnitt lesen. Nehemia 2, 1 bis 10. Wie es dort weitergegangen ist. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern dich sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nahm ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrats, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pfosten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zum Statthalter jenseits des Euphrats kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der amoritische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für Israel Gutes suchte. Diesen Abschnitt möchte ich heute mit euch anschauen. Dort hat es ein paar extrem spannende Elemente drin, wenn man das genauer anschaut. Und diese spannenden Elemente, die braucht es auch als Vorbereitung, bevor man überhaupt die Wiederherstellung anfangen kann. Und ihr werdet es nächstes Mal sehen. Auch nächstes Mal ist immer noch Vorbereitung. Einfach nur, dass wir ein kleines Konzept haben. Wir, die in einer Instant-Gesellschaft leben und denken, oh, jetzt mache ich noch schnell etwas, das klappt sicher. Das Reich Gottes funktioniert nicht so. Das Reich Gottes hat ganz klare Zeitschemen und Vorgehensweisen. Und die sind wichtig, wenn wir wollen, mit unserem Leben etwas machen. Vers 1, spannende Element dort drin, und ich stand traurig vor ihm. Der Rest war ja normal. Das ist wichtig. Er hat normal seinen Dienst da. Ausser, dass er einfach traurig war. Und das gezeigt hat, er war sicher vorher schon traurig, hat sich aber entschieden, bis zu diesem Zeitpunkt, das nicht zu zeigen. Ja, ist denn das ein Risiko gewesen? Überhaupt? Ja, es muss ja fast. Warum sage ich das? Ende vom Vers 2, ich aber fürchtete mich sehr. Das ist wichtig. Der Nehemia ist ein Risiko eingegangen. Er war traurig, weil der König hätte ihn einfach kurzerhand umbringen können. Weil er einfach eine schlechte Haltung am Hof hatte. Eine schlechte Stimmung gebracht hat. Das war für den König damals kein Problem. Der Mundschenk, der hat eine Scheisslaune. Oh, ich will den neuen. Darum war ein echtes Risiko drin, wenn er sich so positioniert. Und ich muss mich noch gut erinnern, vor ein paar Jahren, wo es darum ging, ob ich auf 80% in meinem Geschäft reduzieren will, bin ich also ziemlich nervös vor dem Gespräch. Ich war wirklich nervös. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir auch überlegt habe, ja, wenn ich keine Gunst habe, wenn der Zeitpunkt falsch ist, weil sie dann wirklich gröbere Umbrüche angestanden haben, sagt er mir, weißt du was, das kommt mir jetzt gerade gelegen, du bist ein teurer Mitarbeiter, die können wir. Das Risiko ist bestanden damals. Und ich weiss nicht, ich war relativ nervös gewesen, bevor ich mit meinem Chef geredet habe wegen dem Plan, den ich habe. Ja, offensichtlich ist es gut rausgekommen, ich bin immer noch dort. Ich bekomme immer mehr Verantwortung in anderen Bereichen. Also kann es nicht ganz falsch gewesen vom Zeitpunkt her. Und gleich, ich weiss noch ganz genau, wie es mir gegangen ist und ich bin ziemlich sicher, dass Nehemia genau so gegangen ist. Er war dort, hat seinen Job aufs Spiel gesetzt und auch sein Leben, weil er einen Auftrag bekommt vom Herrn. Und er hat das sehr ernst genommen. Und ist dann dort und stand traurig vor ihm. Und jetzt ist spannend. Der König ist eine absolute Schlüsselperson in dieser Situation. Der Nehemia hat gewusst, das ist eine Schlüsselperson. Und das gibt es immer. Es gibt immer in unserem Projekt zur Wiederherstellung im Reich Gottes gibt's Schlüsselpersonen. Und wenn wir die nicht einbinden, geht das Projekt von der Wiederherstellung garantiert nicht so gut, wie dann, wenn man sie einbinden würde. Das ist unter anderem so ein schräges Thema zum Thema Leiterschaft. Die Leiterschaft hat nur diesen Hintergrund. Es ist ein möglicher Ort der Ressourcen, damit du das, was du machen besser kannst umsetzen. Nur so eine kleine Klammerbemerkung. Wenn wir etwas machen wollen und das alleine machen, ist es viel anstrengender, als wenn wir Deckung haben von unserem Leiter. Das sind Welten. Das sind absolute Welten. Ihr Last, was es für uns gibt. Wir würden das hier nie alleine machen, wenn wir nicht wissen, dass Leute hinter uns stehen. Das sagen wir immer wieder, das ist genau das. Der Nehemia hat gewusst, ich brauche den Buy-in, ich brauche die Zustimmung und die Unterstützung vom König. Ich brauche die, sonst kann ich es nicht machen. Es geht nicht. Oder? Er ist nicht der Herr. Und gleich braucht es Menschen, damit wir unser Wiederherstellungsprojekt wirklich lancieren können. und wirklich vorwärts treiben können. Und das Interessante ist nachher, er kommt zu dem König. Schaut das genau an, es ist mir so wichtig. Er kommt zu dem König und gibt dem König nur zu spüren, dass etwas ist. Er kommt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, du König, ich habe etwas und blablabla. Nein, er kommt und gibt ihm zu spüren und schaut, ob der König darauf reagiert. Und logisch macht er es. Das ist genau spannend im Reich Gottes auch, in dieser wirklichen Herstellung. Wenn wir in dieser Zeit, die wir vorbereiten im Gebet, auch die Schlüsselpersonen und die Ressourcen, die wir brauchen, mit dem Herr überdenken, das gehört übrigens auch dazu. Wir können nicht einfach ein Anliegen haben und denken, jetzt lege ich mal los. Jesus sagt ganz deutlich, wenn einer einen Turm baut, überdenkt er vorher, ob seine Ressourcen und seine Kosten länger für das rund machen. Und genau so geht es um die Wiederherstellung. Was brauche ich, wenn ich in meinem Leben oder im Leben von jemand anderem etwas wieder herstellen will, wo er das will? Was brauche ich wirklich? Wann brauche ich? Welche Zeit braucht es? Welcher Zeitpunkt ist gut? Was für Ressourcen brauchen wir? Manchmal braucht es finanzielle, manchmal braucht es zeitliche, manchmal braucht es Gebet, manchmal braucht es etwas anderes. Gebet braucht es immer. Das ist mir wichtig. Manchmal braucht es noch viel anderes dazu auch noch. Und er gibt ihm das nur zu spüren. Und der König reagiert darauf. Und der König überlegt sich selber etwas. Das ist auch interessant, das ist auch spannend. Oder? Da sprach der König, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Oder? Spekulation, aber gerade früher gesagt, das ist es nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Was hast du auf dem Herz? Was drehst du mit dir rum? Und in den seltensten Fällen wird der Leiter die Frage nicht stellen. Wenn du kommst zu jemandem, dann wird er sagen, was beschäftigt dich? Das Lustige ist, wo haben wir das her? Jesus hat gesagt, Matthäus 20, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Bartimäus hat auf sie aufmerksam gemacht, der Hinge macht auch auf sie aufmerksam. Und nachher wartet er hier, bis der König kommt und sagt, was brauchst du? Was hast du nötig? Was brauchst du? Und dann sagt er, ich habe befürchtet mich, oder? Immer noch. Ist immer noch gespannt, keine Ahnung, oder? Und sprach, der König lebe ewig. Das ist eine interessante Aussage. Ehre wie mir gebührt. Das ist genau gewusst. Ich muss dem König den Platz geben, der ihm gehört. Ich kann dem den Platz nicht nehmen in meinem Leben. In dieser Aufgabe, die ich vor mir habe. Den brauche ich, für das ich meinen Plan umsetzen kann. Ohne den geht es nicht. Und dann sagt er, warum sollte ich nicht traurig sein, die Städte meiner Väter ist kaputt. Und er hat gesagt, er wusste um die Geschichte der Juden, wie wichtig der Stammbaum, die Genealogie und die Historie der Juden war. Er wusste, das ist etwas wirklich Wichtiges für sie. Und er wusste, okay, das ist ein aufrichtiges Anliegen. Der will seine Stadt wiederherstellen, oder? Und sagt er, ist lustig, er sagt auch nur, was ihn beschäftigt. Das ist spannend. Schaut das an. Schaut das ganz genau an. Es ist so wichtig. Er sagt nur, ich bin traurig, die Stadt von meinen Vätern kaputt, die Tore sind verbrannt. Mehr sagt er nicht. Und jetzt kommt der König und sagt, ja, was willst du? Ist lustig, ja, was willst du? Wieder die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Das ist wieder die gleiche Frage. Und ihr seht, das Alte Testament ist absolut spektakulär gut, wenn wir es verstehen, um gute Geschichten zu haben, wie es funktioniert, nach den Prinzipien vom Reich Gottes auf dem Neuen Testament. Es sind nämlich genau die gleichen. Genau die gleichen. Und das Alte Testament ist extremst instruktiv, wenn wir es wirklich lernen, richtig lesen. Extrem hilfreich, oder? Und was macht er jetzt? Und das finde ich jetzt auch wieder spektakulär. Das ist der Nehemia. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Er hat vorher 4 Monate lang gebetet und gefastet und überlegt. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Und was macht er jetzt als erstes? Er betet zu Gott. Er hat genau gewusst, Herr, Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt und jetzt muss ich das Richtige sagen. Jetzt kommt es darauf an. Herr, hilf mir. Sag mir, was ich sagen soll. Oder? Wenn es dem König gefällt und ich Gunst habe oder Gnade gefunden habe bei dir, schon spannend. He? Wir brauchen Gunst bei den Menschen, um das Reich Gottes wirklich zu bauen. Das ist extrem wichtig. Das Reich Gottes baut sich nicht, weil wir meinen, wir wissen, wie es geht und allen mit unserer Lehre über den Ring abschlagen können. Das ist mir so wichtig. Das ist nicht das Reich Gottes. Apostelgeschichte 2,47 kommt näher. Dort steht es: Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk und der Herr tat täglich hinzu, wie die gerettet wurden. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Hey Leute, wenn wir das Reich Gottes bauen wollen, brauchen wir Gunst bei den Menschen. Und Gunst bekommen wir nicht, weil wir ihnen irgendetwas Gutes vom Himmel oben runter erzählen. Gunst bekommen wir, weil wir die Aufgabe, die wir gemacht haben im Leben, gut und richtig mit allem Einsatz gemacht haben. Und das hat der Nehemia gemacht. Ohne das hat der Artaxerxes garantiert nicht auf ihn gelöst. Ist mir extrem wichtig. Das Reich Gottes lebt sich im Alltag. Wenn ich in meinem Alltag nicht das Reich Gottes lebe und ein Rüppel bin in meinem Geschäft als Vorgesetzter oder als Mitarbeiter, vergessen Sie, dass ihr je Gunst werdet bekommen. Das könnt ihr gerade in den Pfeife rauchen. Und das fährt schon bei den Lehrlingen an. Ich sage euch, wir sehen euch, Lehrling. Wir sehen euch sogar sehr, sehr genau. Und jede Dummheit, die ihr macht, fällt uns auf. Wir streichen euch die nicht aufs Brot. Ich sage das, wir haben viele Lehrlinge. Und ich kann euch sagen, ich weiss an jedem Weihnachtsessen, wie gut die Lehrlinge sich verhalten haben. Man sieht im Leben, was wirklich Sache ist. Im Leben, nicht am Sonntagmorgen. Und Nehemia hat das vorgelebt. Und darum hat er jetzt Platz gehabt. Und er sagt gleich, und er sagt so spannend, habe ich Gunst gefunden oder Gnade gefunden vor dir, dann möchte ich gerne gehen und die Stadt wieder aufbauen. Jetzt sagt er erst, was er will. Nachdem der andere gesagt hat, was beschäftigt dich? Was ist auf dem Herz und was willst du jetzt? Und jetzt bringt er es. Nachdem der König sich positionieren konnte, um zu sagen, ich gebe dem Raum. Ich gebe ihm einen Nehemia Platz, dass er etwas machen kann. Und jetzt sagt er ihm es. Jetzt weiss er es. Oder? Und dann kommt wieder so eine interessante Formulierung. Ich glaube, ich weiss, warum sie so ist. Vers 6. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß. Hä? Warum ist der Nebensatz drin? Warum ist der Nebensatz drin? Der Nebensatz hat eine entscheidende Bedeutung. Habt ihr eine Ahnung, warum? Nein. Das ist richtig, aber es hat einen anderen Hintergrund meines Erachtens. Was ist im Judentum entscheidend? Auf zwei oder drei Zeugen hin. Der Matthäus tut sein ganzes Evangelium betonen, dass es immer mehr als einer war. Sein ganzes Evangelium. Das ist euch vielleicht nicht aufgefallen. Es ist aber so. Er redet zum Teil von zwei Blinden, wenn es nur um einen Blinden geht. Es geht darum, es hat Zeugen dabei. Es hat Zeugen dabei. Und das ist für die Juden ist das extrem gewichtig, ob man einen Zeugen hat oder nicht. Während die Königin neben ihm saß. Es hat noch jemand mehr zugelassen. Es hat noch jemand anderes gehört. Einfach nur so. Der Nebensatz ist wegen dem wirklich auch drin. Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach überlegt, dass ich vielleicht mal probiere, dort irgendetwas zu machen.
Nein, sag. In diesen 4 Monaten hat der Nehemia sich genau überlegt, wie lange das sein Projekt gehen könnte. Leute, wenn wir etwas machen wollen, dann müssen wir einen Zeitplan haben dazu. Es ist interessant, wir haben innerhalb von Foursquare immer wieder überlegt, wie lange lassen wir eine Pionierarbeit wirklich laufen, wenn sie nicht greift. Da haben wir uns einen Zeitrahmen gesetzt, das sage ich jetzt absichtlich nicht. Wir sind schon lange vorbei, zum Glück, die Zeit ist schon lange erledigt. Aber es ist mir wichtig, ein Projekt im Reich Gottes, die Gemeinde ist etwas Riesiges, zugleich, du brauchst ein Leitbild, du brauchst Statute, du brauchst eine Überlegung, was du willst deine Werte definieren, du willst aber auch wissen, was für einen Zeitrahmen hast und du willst auch wissen, was für Leute du willst erreichen und wie du es auch erreichen willst. Du gehst nicht einfach und machst einfach mal schauen, was da kommt. Das ist genau überlegt im Reich Gottes. Und das ist nicht nur im Grossen, sondern im Kleinen. Wenn ihr wollt, dass ein Projekt gelingt, tut euch vorbereiten, mit dem Herr diskutieren, Herr, wie, was, wo, wenn, wie lange. Und das hat er nie gemacht. Das nennt sich gutes Projektmanagement. Das brauchen wir auch im Reich Gottes. Wenn wir wirklich das Reich Gottes effizient bauen wollen, dann machen wir es so. Und nicht so. Nicht mal schauen, was rauskommt. Und gleich, ob schon das genau geplant hat, hat er im entscheidenden Augenblick zum Herrn gebetet. Das ist die Souveränität in der Art und Weise, wie der Nehemia das gemacht hat. Genau überlegt, aber im entscheidenden Zeitpunkt, fragt er der Herr, und jetzt? Und nachher sagt er es. Nachher sagt er es, oder? Und spannend, und als dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Wie lange war er weg? 12 Jahre war er weg. 12 Jahre war er weg. Es war nicht so ein quick and dirty Projekt, das er nach ein paar Monaten erledigt hatte. 12 Jahre. Er ist dann wieder zurückgegangen. Er ist wieder zurück an Königshof. Und dann schlussendlich wieder auf Jerusalem. 12 Jahre war er weg. Und jetzt kommt wieder etwas ganz, ganz Spektakuläres. Vers 7 und 8 finde ich etwas vom absolut Spannendsten in diesem Kapitel. Er hat ihm jetzt die Zahlung gesehen. Und was macht er jetzt? Jetzt geht er weiter und sagt, los, wenn ich Gnade gefunden habe, ich brauche von dir. Und dann sagt er hier, gefällt es dem König, sie mir Briefe an die Statthalterin des Euphrats, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit ich mir Holz gebe, zu balken mit Pfosten der Burg beim Tempel, die Stadtmauer und das Haus, in das ich einziehen soll. Hey, heiter der Mut, wenn das Projekt anfängt, wirklich auch nach Ressourcen zu fragen. Er hätte ja schon Gunst gehabt. Also offensichtlich war der Artaxerxes bereit, ihn zu unterstützen. Und sagt, los, Artaxerxes, wenn ich das machen will und das für dich gut ist, dann brauche ich militärischen Geleitschutz. Und die Autorität in schriftlicher Form von dir, bis ich zu Juda bin. Und dann brauche ich einen Haufen Holz. Ich muss können bauen. Könntest du mir das organisieren? Hey, Leute, und? Bekommt ihr es? Ja, logisch bekommt er es. Wenn wir im Reich Gottes den bestellen, der Herr will, dann liefert er uns alles, was wir brauchen. Haben wir den Mut, nach der Ressource zu fragen für das Reich Gottes? Wenn ihr kommt und sagt, ich will etwas machen, ja, weisst, vielleicht geben wir euch sogar Zeit, vielleicht geben wir euch sogar ein Teaching, vielleicht geben wir euch sogar Unterlagen, vielleicht geben wir euch das und das und das und das. Aber wenn ihr nicht fragt, die können wir noch nicht geben. Die können wir noch keinen Namen nennen von jemandem, der euch vielleicht helfen könnte. Seht ihr, was möglich ist? Gell, man muss nur fragen. Und plötzlich gibt es ganze Kinderwochen, die wieder funktionieren. Das ist ein Paradebeispiel. Für so etwas. Leute, fragen beim Herrn nach den Ressourcen, die ihr braucht, für das, was der Herr noch aufs Herz gelegt hat. Der Herr hat eine unerschöpfliche Quelle in allen Belangen. Und jetzt hört auf die Reihenfolge von seiner Bitte fürs Holz. Die ist nicht zufällig. Balken für die Pfosten der Burg beim Tempel. Zuerst kommt der Tempel. Nachher kommt die Stadtmauer und nachher kommt sein Haus. Es ist nichts zufällig im Wort Gottes. Nichts. Es geht zuerst ums Reich Gottes. Leute, was habe ich vorhin erzählt? Es geht zuerst ums Reich Gottes. Und dann geht es um die Church. Und nachher kommt dann der Markt dran. Es geht zuerst ums Reich Gottes, dann um die anderen Leute und dann um den Markt. Das ist das Reich Gottes. Das prophetische Bild vom Anfang passt perfekt zu dem, was der Nehemia gemacht hat. Er hat die grossen Klötze zuerst in seine Kübel getan. Und dann die wichtigen und dann noch die nebensächlichen, sein eigenes Haus. Ihr seht, der Abschnitt ist ein kurzes Gespräch mit absolut souveräner Durchführung. Genau so, wie es im Reich Gottes geht, wenn wir ein Projekt starten wollen. Und nachher, und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und jetzt geht es wieder richtig zurück. Und jetzt sagt er, ich habe alles bekommen, aber nicht wegen mir, sondern weil der da oben seine Hand auf mir hatte. Ehre, wem Ehre gebührt. Die gehört nicht dem Nehemia, die gehört dem Herr. Und der nächste Vers ist nur Geschichte, das ist so wichtig. Das ist bewusst davon mit. Und als ich den Stadthalter in den Euphrat kam, gab ich ihm die Briefe des Königs, der König aber hat den Hauptleutnant weiter mit mir gesandt. Das ist nichts Spirituelles. Das ist einfach Geschichte. Fällt nicht an, Zeug reinlesen, das nicht drinnen steht. Das ist mir auch wichtig. Das nächste ist hingegen hochgeistlich. Als es hörten, Sanballat, der Horoniter und Tobia, der amonitische Knecht, verdrossen sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Bevor überhaupt nur ein Strich gemacht war, ist schon der Widerstand gekommen. Er hat noch keinen einzigen Balken angelenkt. Noch viel extremer. Jerusalem hat gar noch nicht gewusst, was passiert mit. Wir haben keine Ahnung von dem, was der Nehemia machen will. Keine Ahnung. Und der Widerstand ist schon da. Ich sage euch, das ist ein gutes Zeichen. Das ist sehr ein gutes Zeichen. Wenn ihr keinen Widerstand habt bei dem, was ihr macht, dann seid ihr nicht so unterwegs, dass das Reich Gottes gefördert wird. Das ist so. Wir haben es letzte Woche entspannend erlebt. Zu mir etwas erzählt von euch, ihr habt also von dem schon gehört, wie der Herr schlussendlich das alles kehrt. Das ist der Herr. Widerstand gehört zu einem guten Weg im Reich Gottes. Der Feind will nicht, dass das Reich Gottes vorwärts geht. Logisch nicht. Er verliert immer nur Land und Leute. Und das will er nicht. Also wird es augenblicklich Widerstand geben. Und das waren Samariter und Amoriter. Und die haben natürlich, wo Israel vor war, sich ein bisschen wieder breit gemacht. Von ja, jetzt kommen sie wieder hin. Und jetzt kommt einer. Und genau das Problem ist, die haben gewusst, wenn der kommt, wir wissen, wer das ist. Wir wissen, was es für einen ist. Der hat die Gunst vom König. Also irgendwie ist es dann schon noch ein bisschen Problem, wenn der wirklich kommt. Und so kommt der Widerstand. Das ist der erste öffentlich praktische Schritt von Nehemia für die Realisierung der Wiederherstellung, nachdem er vorher alles für sich allein mit dem Herr besprochen hat. Er geht zuerst zu der Schlüsselperson, damit er die Unterstützung der Schlüsselperson hat.
Ich habe mir überlegt, der Herr hat den Nehemia berufen, für die Mauer zu bauen. Der Nehemia war Mundschenk. Ein Mundschenk weiss wirklich viel vom Wein, der kennt Traubensorten, der kennt Wein. Er weiss wirklich viel von guten Messen, er weiss, was Senior ist und weiss, was Medium ist bei einem Fleisch. Und er weiss, wie es sein soll. Und der Herr hat ihn gefragt, für so einen Mauer zu bauen. Warum hat er nicht einen Ingenieur genommen? Und ich habe mir einfach gemerkt, die Ausrede beim Herr, das kann ich nicht. Gibt es gar nicht. Wenn der Herr uns beruft, dann beruft er uns, er braucht nicht mein Können, sondern es lenkt, wenn er weiss, was er machen will und wenn er es kann. Und das lesen wir manchmal, weil Mose gesagt hat, ich kann nicht gut reden vor den Leuten, du hast den falsch verwünscht. Wenn der Herr uns beruft für etwas, dann hat er nicht verfehlt. Auch wenn wir als Mundschenk eine Stadtmauer bauen müssen. Die Stadtmauer hat gehebt. Und was mir auch aufgefallen ist, eben wie sogar die Heiden ihm helfen, das Projekt zu machen, wie der König ihn unterstützt mit Material und so weiter. Und ich habe gemerkt, er hat nachher sein Interesse. Der König war der Erste, der nachher gefragt hat, klappt es, geht das mit dem Holz? Bringst du etwas her und so weiter? Und der Herr, wenn der Herr ein Projekt hat, es kommt mir, ich habe wirklich noch studiert, es kommt mir nicht einfach so ein Ein-Mann-Projekt beim Herr vor, sondern es ist wirklich, es braucht Leute, er will immer Gemeinschaft. Er will mehrere Leute, sogar die Heiden nimmt er und tut sie einwickeln in sein Projekt. Und das ist mir so rein, bauen wir nicht einfach etwas allein mit dem Herr, sondern so wichtig, dass wir in einer Gemeinschaft drin sind. Dass wir einen Leiter haben, dass wir Jünger haben, dass wir andere Leute haben und dort sind keine Grenzen gesetzt. Wir können so viele Leute mit einbeziehen. Aber sie müssen nicht mal Jesus kennen, sie müssen nicht mal sich entschieden haben für Jesus. Der Herr denkt weit und breit. Und tut nicht jetzt einfach mich ganz allein berufen und ich allein rette jetzt das Dorf und das Tal und das Land. Das ist nicht der Herr. Der Herr denkt miteinander. Und es gibt einen Spruch, der heisst, wer sich absondert, sucht nur, was ihm gefällt. Das ist nicht mehr, wenn wir uns anfangen, absondern, müssen irgendwelche Lampen anfangen, leuchten im Kopf. Das ist nicht der Herr. Der Herr will nie, dass wir uns absondern. Sondern der Herr hat immer ein Miteinander. Die ersten Christen, die haben alles zusammen gemacht. Und ich merke, ich muss mich mehr orientieren auf die Gemeinschaft her und nicht auf mich. Und das auch ist wirklich, das 4 Monate beten hat mich schon auch wirklich berührt. Der Herr macht keine Schnellschüsse. Er will, dass unser Herz, er will unser Herz. Und dann kommt der Alltag und sagt, manchmal trifft mich eine Not. Und ich bete dafür, schnell und kurz. Und dann kommt der Alltag und die Not ist dahin. Und das ist auch nicht der Herr. Der Herr will unser Herz und dass es wirklich dran bleibt. Über eine längere Zeit etwas wirklich auf dem Herzen, für etwas zu beten, für etwas einzustehen, bis der Moment kommt, wo die Tür aufgeht. Es gibt die Kairos-Momente, wo einfach bumm, die Tür geht auf. Und dann braucht es Mut, reinzulaufen. Und es braucht auch Mut und Geduld zurückzuhalten, dass wir nicht gegen die Wand laufen. Sondern dass wir wirklich können warten können, bis der Herr die Tür auftut. Und lassen wir unser Herz berühren vom Herrn. Ich merke, manchmal sind wir schon so abgestumpft. Wir haben einfach unseren Alltag, wir haben unser Leben, das ist voll und gefüllt und übervoll. Aber lass ich mich berühren vom Herrn. Lege die Schuhe wieder von ganz am Anfang, die Schuhe vor Bereitschaft. Mal Herr, ich bin bereit, etwas zu machen für dich. Oder drehe mich einfach 8 Jahrzehnte um mich selber. Oder lege ich die Schuhe und sage, Herr, wenn du mir etwas hast, ich will gehen. Lass ich mein Herz in Feuer setzen für etwas. Und bin ich parat, in einer Gemeinschaft vorwärts zu gehen. Und nicht einfach mein eigenes Spiel zu drehen. Jesus war mit diesen Jüngern unterwegs. Es wäre ihm so viel einfacher gegangen, wenn er es allein gemacht hätte. Aber er hat die Jünger mitgenommen, hat sich Zeit genommen für die, hat sie gelehrt und gelehrt und gelehrt.
Sie waren rechte Pölzli zum Denken.
Hat der Judas neben sich zu essen und er gewusst hat, er wird mich zum Tod verraten. Er hat in der Gemeinschaft innen funktioniert. Und so wichtig, dass wir zuallererst mal gemeinschaftsfähig werden. Das ist manchmal schon das Problem. Also wir gar nicht gemeinschaftsfähig sind. Aber das will der Herr. Der Herr will uns gemeinschaftsfähig machen, will uns einen Auftrag geben, den wir miteinander erledigen können.
Ich finde es super, dass es aufgegriffen wird. Das haben wir auch notiert. Im Reich Gottes gibt es keine Einzugänge. Es gibt keine Lucky Luke-Strategie, die funktioniert. Das ist wichtig. Wir haben keine Lone Rangers. Also es gibt leider einen Haufen Lone Rangers. Das haben wir auch festgestellt. Wir sehen mehr und mehr Lone Rangers. Das Problem ist, dort hinten dran sind keine Früchte. Das ist so traurig. Von dem her ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Das Lustige ist, Nehemia wusste, ich kann es alleine nicht. Und gleich, wo es um die Aufgabe gegangen ist, die er bekommen hat, hat er sich nur mit dem Herrn beraten. Er hat wirklich mit dem Herrn geredet über das. Der Herr, was ist meine Berufung? Gut, er hat auch keine Leute um sich gehabt, die er können. Das heisst, der Salmo hat ganz viele Ratgeber, wie es gelingen. Das ist, und gleich, er hat sich mit mir beraten und hat gesagt, okay, das ist meine, und das ist wichtig, jeder hat seine eigene Berufung. Das ist meine Berufung. Aber egal, was du für eine Berufung hast, du brauchst Ressourcen von anderen Leuten. Du brauchst Unterstützung von anderen, damit du nicht alleine plötzlich da stehst. Ja, ich werde kurz, ich habe letztes Mal eine Zusammenfassung gemacht vom ersten, wenn es darum geht, das Projekt im Reich Gottes war. Jedes grosse Projekt im Reich Gottes fängt mit einem richtigen Anliegen an und dann mit viel aufrichtigem Gebet im Wissen um die Stellung vom Herrn und welche Personen gebraucht werden. In dieser Zeit, das ist das zweite, zeichnet sich der Plan und die Mittel ab, die ich brauche, um aus dem Anliegen ein Projekt zu machen. Das Anliegen ist noch kein Projekt, das ist ganz wichtig. Das Anliegen auf meinem Herzen ist noch nicht ein Projekt. Das ist nur ein Anliegen. Es ist erst dann ein Projekt, wenn ich weiss, wenn, wie, was, wo, wozu, mit was, auch immer. Dann wird es zu einem Projekt. Und nachher muss ich eben genau den Kairos abwarten, um dort, wo ich die Ressourcen bekomme, die Ressourcen zu holen. Und mit diesen Leuten zu sagen, was es geht. Und von Anfang an parat sein, dass Widerstand wird kommen. Noch bevor etwas passiert ist. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So geht es weiter. Und nächstes Mal kommt der nächste Abschnitt, der wichtig ist, für ein Projekt wirklich richtig umzusetzen. Die Wiederherstellung von einem Menschen, von einer Gegend, von einem Land wieder aufzugleisen. Amen.